Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön, dass wir uns sehen.
Ja, sehr schön, dass wir uns sehen. Unser heutiges Thema hat Vero ordentlich ins Schwitzen gebracht, denn das Thema ist, wie der Name schon sagt, so komplex, dass man eigentlich Tage und Wochen und Monate darüber sprechen kann. Also unser Thema ist komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Es gibt in dem Podcast Gehirnerschütterung schon das Thema posttraumatische Belastungsstörung. Hört gerne in die Folge rein, wenn ihr nochmal genau zu dem Thema ein bisschen mehr wissen wollt. Es kann aber in nächster Zeit auch immer mal wieder vorkommen, dass wir Themen nochmal aufgreifen, denn viele von euch fragen uns immer danach, nochmal Themen intensiver zu besprechen. Deshalb wundert euch nicht, wenn einige Themen vielleicht in nächster Zeit doppelt gemoppelt kommen. So wie bei der posttraumatischen Belastungsstörung und jetzt auch bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung gibt es quasi unendlich viel Material, was wir dazu sagen und erzählen möchten. Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt ins Thema rein. Vero, warum hat dich das Thema denn so ins Schwitzen gebracht? Vielleicht erzählst du das.
Ja, also das liegt ein bisschen daran, dass gerade die komplexe posttraumatische Belastungsstörung eine sehr vielfältige Störung ist, sehr viele verschiedene Gesichter hat und auch innerhalb der Forschung noch ganz, ganz viele Sachen ungeklärt sind. Mhm. Allein schon, wo wir es einordnen und wo wir jetzt genau Grenzen ziehen zu anderen Störungen. Und da ist es halt immer schwierig für mich auch zu entscheiden, wo höre ich jetzt auf zu recherchieren. Weil also ich bin dann, leider tauche ich dann immer so Rabbit Hole mäßig da komplett ein, ja, und ende dann irgendwie bei irgendwelchen Hirnforschungsstudien. Also gestern zum Beispiel habe ich so eine Studie gelesen, habe gesagt, ja, mega, eindeutig. Also komplexe posttraumatische Belastungsstörungen führen zu Hirnschädigungen in den und den Bereichen. Und dann habe ich so eine halbe Stunde später eine Studie gefunden, die exakt das widerlegt hat.
Oh nein, ja.
Ja, das sind dann halt eben Ergebnisse, die ich euch gerne ersparen möchte. Und deswegen kann man da eben ganz, ganz viel zu sagen. Aber wir wollen natürlich trotzdem, dass es spannend bleibt und dass man da stringent zuhören kann. Und dann muss man eben auch Prioritäten setzen und auswählen. Und das finde ich super schwer.
Ja, und vor allem, ich glaube, also das kannst du natürlich bestätigen oder verneinen, man möchte irgendwie jedem gerecht werden, ne? Also man möchte den Leuten auch, die ja davon betroffen sind, also den Betroffenen möchte man gerecht werden und auch alles beleuchten. Das ist natürlich immer in einem Podcast immer nur begrenzt möglich. Alles können wir nicht immer liefern, aber deswegen machen wir ja zum Beispiel jetzt so eine zweite Folge dazu.
Genau, ja.
Dann würde ich doch mal sagen, fangen wir erstmal an. Wir erinnern uns daran, was ist denn überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung und was ist die Definition dafür?
Wir brauchen dafür erstmal ein extrem bedrohliches oder katastrophales Ereignis. Und da fangen die Fragen meistens schon an, weil das natürlich eine schwammige Definition ist. Also wir haben ja kein Messgerät, mit dem wir sagen können, ah, ab jetzt ist es katastrophal. Oder ein Ereignis, was der eine als überlebbar einschätzt, kann für den anderen ja Todesangst bedeuten. Und das führt eben dazu, dass es eben keine klar umgrenzte Definition davon geben kann, sondern es immer einen subjektiven Anteil gibt.
Mhm.
Das auch zu der Frage, weil oft Menschen fragen, muss es körperliche Gewalt sein oder in Anführungszeichen reicht auch seelische Gewalt? Ja, natürlich, das muss nicht immer sich körperlich äußern, aber bei seelischer Gewalt ist ja der Range total riesig, ne?
Ja.
Also wenn ich dir jetzt sage, du bist doof, dann ist das ja eine Gemeinheit und in einer Form auch invalidierend und ja, halt unangenehm für dich. Aber ab wann wird denn eine solche psychische Abwertung zu einem Ereignis, was wirklich traumatisch sein kann? Und da ist immer ganz wichtig, diese Grenze kann eigentlich keiner gerade ziehen. Das hängt viel damit zusammen, genau, wie man das empfindet, welche Symptome man dann halt entwickelt. Und deswegen, da ist es ganz wichtig zu sagen, das müsst ihr immer mit einem Experten, einer Expertin besprechen, weil ganz häufig kommt eben so die Frage, habe ich denn ein Trauma erlebt? Diese Frage kann man nicht so per se, per Nachricht oder sowas beantworten, sondern da gehören eben viele verschiedene Sachen dazu, die eine Rolle spielen können und das können am besten eben gut ausgebildete TherapeutInnen dann entscheiden.
Und hattest du schon mal den Fall, wo jemand kam und gesagt hat, ich habe ein krasses Trauma erlebt und dann in der Diagnose stellte sich raus, das hat eigentlich nicht gereicht für ein Trauma, das Erlebnis. Ist ganz schwierig wahrscheinlich zu sagen, weil natürlich ist, ja, wie du es schon sagst, Trauma ist persönlich, ne?
Genau, ja. Es ist eben subjektiv, genau, das ist so ein bisschen, aber ich weiß, was du meinst und ja, habe ich, weil es eben so ist, dass gerade durch die sozialen Medien eben solche Begrifflichkeiten sehr weit verbreitet sind und dadurch auch häufig, also was ich eigentlich begrüße, ne? Ich finde das immer total cool, wenn Leute über psychologische Themen überhaupt sprechen und darüber, dass sich eben Krankheiten entwickeln können, und da finde ich eigentlich immer alles gut, was das nach vorne bringt, dass wir uns nicht mehr schämen, darüber zu sprechen, aber das führt oft auch zu einer Undifferenziertheit dieser Begriffe. Also Trauma ist etwas, was wir im Alltag schnell als Wort hernehmen für einfach unangenehme Situationen. Und das führt natürlich auch dazu, dass Leute zu mir in die Praxis kommen und sagen, so, ich bin traumatisiert, weil. Mhm. Und dann, also was immer der Fall ist, dass das äußerst unangenehme Erlebnisse waren, und das werde ich als Therapeutin auch nicht invalidieren. Also selbst wenn das zum Beispiel Ereignisse sind, wo ich jetzt persönlich sage, ach, das hätte ich nicht schlimm gefunden, das ist auf gar keinen Fall der Maßstab, sondern der Maßstab ist immer das, also wie ist es der Person dabei gegangen.
Und was hat es für Auswirkungen dann wahrscheinlich für die Betroffenen, ne?
Genau. Und da gibt es eben aber häufiger mal den Fall, dass Leute denken, das könnte sie ganz stark beeinträchtigen. Und wenn wir uns aber die Symptomlage anschauen, dann ist das einfach nicht der Fall. Und da habe ich jetzt aber auch noch keinen gehabt, der dann irgendwie sich blöd behandelt gefühlt hat oder so, dass wenn man das bespricht und sagt, schauen Sie mal, das und das und das wären die Symptome, das haben sie, weil Teile davon sind meistens dann auch vorhanden, aber viele andere Symptome haben sie eben auch nicht. Da sind die Leute eigentlich in der Regel eher erleichtert auch wirklich.
Ich verstehe. Und gehört noch mehr zu der Definition als ein traumatisch schweres Erlebnis?
Genau, da hast du recht. Natürlich gehört da mehr dazu, weil eben auch je nach Ereignis, also wenn wir jetzt eine Naturkatastrophe nehmen, wo viele dasselbe erleben, dann entwickeln nicht alle eine Traumafolgestörung. Mhm. Das heißt, was eben dazu notwendig ist, dass wir das diagnostizieren, ist einerseits das Wiedererleben. Das kann durch unterschiedliche Sachen auftreten. Einmal durch Intrusionen, was so unwillkürlich auftretende Gedanken sind, aha, die sich so aufdrängen.
Wie heißt das? Intrusion?
Intrusionen.
Intrusion, okay. Ach krass, interessantes Wort.
Genau. Ja, ich finde das auch, weil ich finde das, kennst du das, wenn so Worte so klingen wie das, was sie beschreiben?
Ja, genau.
Und ich finde Intrusion, das bricht schon so ins Gehirn rein.
Das geht ins Gehirn und du hast schon direkt so ein Bild. Ah ja, genau. Und man kennt ja auch so ein bisschen das, ne? Also man kennt ja, wenn Bilder auf einmal im Kopf auftauchen.
Genau, das kennt man aus verschiedenen anderen Krankheitsbildern halt auch. Also bei Sorgenerkrankungen ist das auch so, dass das wirklich intrusiv einfallen kann, dass man plötzlich Bilder von Verwandten hat, wie es denen schlecht geht oder so. Mhm. Genau, deswegen, das tritt auch im Rahmen anderer Störungen auf. Aber hier sind es halt eben diese Erinnerungsfetzen meistens. Dann als nächstes Flashbacks. Das ja sind eben richtig mit auch dem Verlust von der aktuellen Realität. Also man denkt dann, das Trauma ist wieder aktuell. Und dann gibt es eben noch die Albträume. Also es gibt Menschen, die haben alles drei. Es gibt auch Menschen, die haben nur eine dieser Sachen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber irgendetwas davon muss eben da sein. Und was denen allen innewohnt, ist, dass es meistens so ist, dass die mehr als nur eine Sinnesqualität ansprechen. Also man sieht es vor sich und hört auch Geräusche oder man
riecht es.
Mm. Ja, genau. Geruch spielt oft eine ganz große Rolle, obwohl das ja im Alltag gar nicht so der Fall ist. Genau, dann ist es eben so, dass starke Emotionen dabei eine Rolle spielen und meistens auch eine starke körperliche Reaktion damit einhergeht. Genau. Dann ist als zweites die Vermeidung ein Kriterium für die Diagnose. Also entweder werden Gedanken oder Erinnerungen vermieden. Es werden auch bestimmte Aktivitäten vermieden, die dem Trauma oder der Sache irgendwie ähneln. Oder das daran erinnern wird eben vermieden dadurch, dass ich Orte nicht mehr aufsuche, dass ich bestimmte Personen meide. Und also das kann einen Zusammenhang haben. Manchmal hat es auch gar keinen Zusammenhang. Manchmal sind Dinge traumaassoziiert wie eine bestimmte Musikrichtung oder irgendwie was. Und genau, aber irgendetwas wird meistens vermieden. Auch da ist es so, dass häufig ich in der Praxis erlebe, dass Menschen das gar nicht von sich aus benennen, sondern sagen, nee, ich vermeide eigentlich gar nichts. Und erst auf Nachfragen, wenn man sagt, ja, aber fahren Sie denn in das und das Viertel? Nee, auf gar keinen Fall, da würde ich nie hingehen. Ne? Mhm. Weil sich Menschen mit dieser Vermeidung meistens sehr gut arrangieren.
Ja, ist halt eine gute Strategie wahrscheinlich, um den Alltag zu bewältigen für viele Menschen, ne?
Genau, man vermeidet halt mega aversive Zustände und das ist ja logisch, dass ich das irgendwie nicht als negativ sehe. Man weiß ja auch meistens, wenn man beim Psychotherapeuten ist, das erste Mal auch nicht, dass diese Vermeidung maßgeblich bei der Aufrechterhaltung eine Rolle spielt. Das ist ja meistens etwas, was man erst lernt dann mit der Zeit, ne? Genau, und als drittes haben wir noch die anhaltende Wahrnehmung von Bedrohung. Und zwar ist das eben entweder eine starke Hypervigilanz oder ein Hyperarousal. Und da ist es eben so, dass ich eben die Umwelt im Grunde die ganze Zeit nach bedrohlichen Reizen absuche, auch ständig das Gefühl von Bedrohung habe, dass ich sehr schreckhaft bin, dass ich ein hohes Anspannungslevel habe. Sowas alles gehört da mit rein. Und das alles muss eben über mehrere Wochen anhalten. Und es ist so, dass die Beeinträchtigung dadurch eben in persönlichen, familiären, sozialen, ausbildungs- oder beruflichen Bezügen einfach in allen wichtigen Funktionsbereichen einschränken kann. Und das ist auch meistens der Fall, leider. Ja, also häufig, finde ich, wird das sehr unterschätzt oder diese Diagnose posttraumatische Belastungsstörung ist so ein bisschen, ja, ist so in ihrem Ausmaß der Beeinträchtigung, finde ich, oft so ein bisschen unterschätzt.
Ja, und irgendwie, ich finde das total, auf der einen Seite total gut, dass viele das Wort kennen, dass viele kennen, ah, du hast eine posttraumatische Belastungsstörung. Es gibt ja im Englischen, heißt es dann nicht PTBS, sondern PTSD.
Genau.
Und was du schon vorhin sagst, auf der einen Seite ist es total gut, dass viele Leute darüber sprechen, über psychische Krankheiten. Und ich finde das auch immer wichtig und gut. Und dann gibt es aber so ein, ja, natürlich auch ein schnelles, ah, ich habe da ein Trauma erlebt, oh ja, ich habe da eine posttraumatische Belastungsstörung, ohne dass es tatsächlich diagnostiziert ist. Und da will ich niemandem absprechen, dass er es hat. Aber ich würde sagen, ich habe das Wort in den letzten 5 Jahren mehr gehört als in den letzten 20.
Ja, das ist definitiv so. Und es gibt eben auch viele so halbseidene Angebote dazu, ne?
Ja.
Also irgendwelche Coaches, Beratungen oder sonst was, weil es auch, es gibt gewisse Trauma-Weiterbildungen, die enden mit dem Titel Traumatherapeut. Die kann aber nahezu jede Berufsgruppe absolvieren. Und das ist eine große Gefahr, dass das auch verwechselt wird, dass das nicht unbedingt immer Experten für psychische Erkrankungen sind, sondern irgendwelche Leute. Und das ist natürlich, ich will da nicht sagen, dass die alle irgendwie nicht gut ausgebildet wären oder was. Also in den Bereichen, wo die arbeiten, in der psychosozialen Beratung oder in der Arbeit mit Geflüchteten, ist das auch wichtig, eine Zusatzausbildung zu haben. Aber der Titel Traumatherapeut befähigt nicht unbedingt dazu, dass ich auch wirklich eine traumaspezifische Psychotherapie durchführen kann. Und das hat auch zu einer Verwässerung beigetragen, sodass jeder halt mal irgendwo einen Fragebogen gemacht hat, in welchen Bezügen und Zusammenhängen auch immer, und dann sagt, ah ja, ich habe ein Trauma. Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Und das Kritische daran, weil man kann ja auch sagen, kann ja jeder eins haben, der eins will, quasi. Aber das Kritische daran ist eben, dass das Leid, von dem wir hier sprechen, oftmals auch bagatellisiert. Weil wenn ich sage, ich habe ein Trauma, weil ich irgendwie, was weiß ich, die Hausaufgaben an der Tafel vortragen musste, ist es wirklich wahnsinnig unwahrscheinlich, dass ich das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung ausgebildet habe.
Ja.
Und das ist immer schwierig, darüber zu reden, weil ich will auf gar keinen Fall solche psychische Gewalt relativieren oder Mobbing-Situationen runterspielen oder so. Also ich will nicht generell irgendwelche Ursachen als nichtig erklären, aber es muss eben dieses Wiedererleben da sein, es muss diese Vermeidung da sein und diese anhaltende Wahrnehmung von Bedrohung und dieses ständige sich nicht sicher fühlen, das sind eben die Kriterien. Wenn die nicht alle da sind, dann ist es keine posttraumatische Belastungsstörung.
Genau, und das ist auch nochmal richtig gut. Wir haben uns im Vorfeld ja auch kurz darüber unterhalten, dass es immer schwierig ist, Dinge anzusprechen, bei dem der Gedanke entstehen könnte, man nimmt irgendwelche Betroffenen nicht ernst. Also so ist es überhaupt nicht gemeint.
Ja, genau.
Wir möchten gar nichts bagatellisieren und nichts nicht ernst nehmen. Und nichtsdestotrotz gibt es ja diese Definition von posttraumatischer Belastungsstörung. Und da müssen diese Kriterien alle erfüllt sein.
Genau.
Und es könnte ja auch sein, wenn die Kriterien eben nicht alle erfüllt sind, aber man das Gefühl hat, man hat ein Trauma erlebt, dass es einfach auf eine andere Krankheit wahrscheinlich hindeutet. Auch könnte auch passieren, oder?
Genau, deswegen. Also es ist wichtig, eine ausführliche Diagnostik zu machen, weil eine fälschlicherweise diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung ist ganz ungünstig, weil ich dann eben die Störung, die ich wirklich habe, nicht richtig erkenne und dann kann ich sie auch nicht richtig behandeln. Und umgekehrt ist es natürlich auch fatal, wenn ich irgendwelche anderen Symptome oder Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung falsch einordne und dann eben eine ganz andere Erkrankung da behandle, weil das wird natürlich meiner Traumafolgestörung überhaupt nichts tun. Ne?
Nee, überhaupt nicht.
Genau.
Jetzt haben wir immer über posttraumatische Belastungsstörung gesprochen, aber unser Thema heute ist ja eigentlich die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Warum gibt es denn eigentlich die Notwendigkeit, das nochmal so differenziert darzustellen?
Ja, das hat sich eigentlich so in den 70er Jahren ergeben, weil in der Zeit hat sich ja auch die Diagnose der PTSD, sage ich jetzt mal, weil das in den USA war, herauskristallisiert, einfach weil die Vietnam-Veteranen darauf gedrungen haben, dass man ihr damals noch als Post-Vietnam-Syndrom auftretende Symptome, dass man die irgendwie richtig einordnet.
Mhm.
Und da hat sich dann überhaupt dieses erst ergeben, dass man von einer posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen hat. Also wenn man sich anschaut, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, also vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg, hat man Menschen, die mit dieser Diagnose nach Hause kamen, noch als Kriegszitterer bezeichnet.
Oh Gott.
Also man hat halt auf einer ganz rudimentären, symptomatischen Ebene einfach nur beobachtet.
Was passiert?
Mhm. Genau, wie sehen die von außen aus?
Mhm.
Also wenn man das als Wort benutzt, hat man ja auch nie gefragt, wie geht's dir denn innen? Weil also das Zittern ist wirklich das geringste Problem, würde ich sagen.
Ja.
Und da hat man nur von außen gesehen, ach, der funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig, der läuft nicht mehr rund. Und erst nach dem Vietnamkrieg hat man ja wirklich das näher untersucht. Und dann gab es aber eine amerikanische Psychiaterin, genau, sie heißt Judith Herman. Ne?
Judith Herman.
Ja, ist ein TH, das ist natürlich nicht möglich für mich. Genau, die hat halt in den 70ern dann auch aber gesehen, dass es eben Patienten gibt, auf die das nicht so richtig zutrifft, sondern sie hat das dann erstmal Extremstressstörung genannt, die eben über diese posttraumatische Symptomatik hinausgehende Symptome hat. Und zwar hat sie vor allen Dingen mit Opfern sexualisierter Gewalt gearbeitet, die das sehr, sehr oft erfahren haben. Also diese chronische Traumatisierung wird es auch manchmal genannt und hat einfach gesagt, hey, da gibt es noch ein paar andere Symptome, die für die aber typisch sind und die mit der normalen PTSD-Diagnose einfach nicht erfasst werden.
Interessant.
Genau. Also es ist einfach aus dieser, ja, aus der Praxis heraus entstanden. Und ich muss das auch sagen, also wenn ich meine Patienten anschaue, die von eben Traumafolgestörungen beeinträchtigt sind, ja, das macht absolut Sinn. Also das ist qualitativ wirklich ein Unterschied, ob ich irgendwie ein ganz normales, gutes Leben habe, erwachsen bin und dann eben sehe bei einem Autounfall, wie etwas Katastrophales passiert und danach Symptome entwickle. Das ist eine ganz andere Basis, mit der ich auch therapeutisch arbeiten kann, als wenn ich zum Beispiel im jungen Kleinkindalter Dinge erlebe, die ich natürlich nicht einordnen kann und die massiv meine Entwicklung beeinträchtigen dann. Das ist ein Unterschied in der Symptomatik und auch in der Behandlung vor allen Dingen.
Und das zweite wäre jetzt die komplexe posttraumatische Belastungsstörung.
Genau, ja, genau. Und da ist es eben so, dass da eben diese Kriterien der posttraumatischen Belastungsstörung, die müssen vorliegen.
Mhm.
Aber es gibt eben noch Situationen, die darüber hinausgehen. Die Definition ist eben auch, dass eine Reihe von Ereignissen dieser Bedrohlichkeit stattgefunden haben müssen.
Aha. Also kein einmaliges Ereignis. Mhm.
Genau, ja. Wobei es auch sein kann, dass ich mehrmalige Ereignisse habe und trotzdem nur eine posttraumatische Belastungsstörung habe. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass ich eine komplexe traumatische Störung habe, wenn ich nur ein Ereignis erlebt habe. Also ist mir auf jeden Fall nicht bekannt. Genau, und dann ist es eben so, dass diese komplexe Störung noch starke Probleme der Affektregulierung mit sich bringt. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich hier einen viel stärkeren Hang habe, obwohl das auch bei der einfachen posttraumatischen Belastungsstörung auftreten kann, aber dass ich hier häufig Ärger- und Wutproblematik habe, auch in Impulsdurchbrüchen vor allen Dingen. Hier kann vor allen Dingen auch selbstverletzendes Verhalten auftreten. Suizidalität spielt fast immer in der Affektregulation eine Rolle. Können wir vielleicht später auch nochmal besprechen, warum und wie man damit umgeht. Und auch häufig ist die Affektregulation in der Sexualität gestört. Und das kann auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Es kann sein, dass meine Libido verringert ist. Es kann sein, dass ich einfach nur Negatives damit assoziiere und deswegen Sexualität als aversiv an sich erlebe. Es kann aber auch so eine Hypersexualität auftreten. Das ist häufig noch viel, viel schambehafteter, dass eben Menschen sehr viel Lust empfinden und das gar nicht in einer angenehmen Art und Weise, sondern zum Beispiel auch nur rein körperlich. Das kann Orgasmusstörungen in alle Richtungen ergeben. Es kann sein, dass ich gar nicht zum Höhepunkt kommen kann und es kann auch sein, dass ich super leicht zum Höhepunkt kommen kann und das sogar als unangenehm erlebe. Also es gibt da wirklich alle Ausprägungen, die alle sehr, sehr belastend sein können. Dann ist es so, dass die Selbstwahrnehmung sehr beeinträchtigt ist. Das betrifft so ein bisschen so die Überzeugung, die wir über uns als Person haben. Mhm. Ich finde das immer sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil sowas wie Selbstkonzept oder Selbstwahrnehmung, ja, das spielt in unserer alltäglichen Kommunikation gar keine große Rolle. Und das ist eben hier vor allen Dingen so, dass sich die Leute, die betroffen sind, oft als sehr, sehr unterlegen fühlen, als minderwertig. Sehr viel Scham und Schuld spielt da eine Rolle, also verankert im Selbstkonzept. Also sowas wie, ich bin einfach an sich eine Person, die irgendwie peinlich ist, die immer zu viel ist. Es können starke Versagensgefühle tief im Selbstkonzept verankert sein. Genau, das ist so dieser zweite Bereich, der sich auch unterscheidet eben von der einfachen posttraumatischen Störung, dass wir hier eben eine starke Veränderung des Selbstkonzeptes einfach haben.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Die ganze Zeit.
Ich glaube, dafür bin ich da.
Ja, genau, das ist dein Job.
kann es denn, also du hast gesagt, es ist haupt- oder oft bei sexualisierter Gewalt, wahrscheinlich ist es auch bei langanhaltender, nicht nur sexualisierter Gewalt, sondern Gewalt per se, aber ist es darauf erstmal beschränkt oder nicht? Auf sexualisierter Gewalt oder psychischer Gewalt oder Gewalt, sag ich mal so.
Genau, nee, das kann alles sein. Also das kann sexualisierte Gewalt sein, das können an sich Misshandlungen sein. Also es gibt viele sadistische Misshandlungen, die überhaupt nichts mit Sexualität zu tun haben, aber wahnsinnig schmerzhaft und erniedrigend sind. Mhm. Es kann aber auch seelische Gewalt sein, das muss man auch sagen, auch Vernachlässigung oder eben ja seelische Quälereien, sage ich mal. Also irgendwelche Dilemmata erschaffen, irgendwelche Entscheidungssituationen aufmachen, die Kinder nicht bewältigen können. Oder die schlimme Konsequenzen haben. Ein starkes Strafsystem kann zum Beispiel so sein. Es gibt viele gewalttätige Familien, wo nicht eine körperliche Gewalt ausgeübt wird, sondern wo einfach nur ein sehr starres Regelkonzept ist, was oft unkontrollierbar ist, wo sich die Regeln je nach Laune ändern, wo Kinder versuchen, dem Extrem zu entsprechen und nie erstens es richtig machen können und zweitens nie dafür sorgen können, dass sie emotional korrekt behandelt werden. Weil Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Das ist häufig auch was so ganz negativ gesehen wird. Also ich habe super oft schon gehört, ach, da braucht ein Kind nur Aufmerksamkeit. Wo ich immer denke so, hä, wieso nur? Und es ist sein gutes Recht. Kinder brauchen Aufmerksamkeit, ja, weil sie sonst denken, dass sie sterben, weil wir sie in der Prärie zurücklassen. Und deswegen, das ist seelische Gewalt. Und das kann auch alleine, nur das kann auch dazu führen, dass ich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung entwickle.
Und kann es nur im Kindesalter vorkommen? Nein, kann auch bei Erwachsenen vorkommen, ne?
Es kann auch bei Erwachsenen vorkommen. Stichworte sind da Folter,
ja.
Haft, Kriegstraumatisierungen können chronische posttraumatische Belastungsstörungen sein. Mhm. Genau, also da habe ich jetzt gerade durch die Veränderungen, die politischen in Syrien, da liest man ja viel, was da für Gräueltaten passiert sind. Da habe ich gelesen, dass in einem Gefängnis es schwer ist, die Insassen ihren Familien zuzuführen, weil die Menschen so lange inhaftiert sind, dass sie vergessen haben, wer sie sind. Und daran kann man sich vorstellen, dass auch als erwachsene Menschen können wir so tiefgreifende Störungen noch verursacht bekommen, dass wir ja unsere Seele, unsere Identität komplett zerschlagen bekommen.
Was sind die darüber hinausgehenden Symptome denn noch?
Das dritte ist, und das ist auch sehr schwerwiegend, die Schwierigkeiten, Beziehungen aufrechtzuerhalten oder sich anderen überhaupt nahe zu fühlen. Das ist auch ein großes Feld, was ganz verschiedene Ausprägungen haben kann. Es kann zum Beispiel sein, ich habe ganz viele häufig wechselnde Beziehungen. Ich habe ganz unverbindliche Beziehungen. Es kann auch sein, dass ich ganz stark an Beziehungen festhalte und so diese große Angst habe, dass ich verlassen werden könnte. Es kann auch sein, dass ich mich nicht anderen nahe fühlen kann, weil ich mich gar nicht öffnen kann. Also es hat ganz, ganz verschiedene Ausprägungen. Man kann nicht sagen, jemand, der so und so Beziehungen führt, der ist so und so traumatisiert. Das Stichwort habe ich jetzt auch in letzter Zeit wieder öfter gehört. Ja, ich habe ein Bindungstrauma. Ja, also nicht jeder, der irgendwie mal Schluss macht mit jemanden hat, gleich irgendwie eine Traumatisierung. Und Bindungstraumata würde man auch nochmal anders kategorisieren auf jeden Fall. Was hier essentiell ist, das ist jetzt von mir aber eher interpretativ, ist die mangelnde Fähigkeit, in Beziehungen zu vertrauen.
Ja, klar. Weil man gelernt hat, dass man kann nicht darauf vertrauen, ne? Das
genau. Menschen sind gefährlich.
Ja.
Und vor allen Dingen, weil auch häufig gerade sexualisierte Gewalt wird ausgeübt innerhalb von Beziehungen. Hm. Dieses Märchen von dem Mann aus dem Gebüsch oder was, also nicht, dass das nicht passieren würde. Ich möchte auch das nicht bagatellisieren, aber das ist seltener der Fall, als dass man eine Beziehung zu dem Täter hat. Und das zeigt einem natürlich über Beziehungen, das ist hochgefährlich. Wenn ich jemandem vertraue, dann kann das sein, dass derjenige meine Seele zerstören will. Und das ist natürlich eine Lernerfahrung, wenn wir uns überlegen, dass wir schon, wenn wir mal eine schlechte Thunfischpizza gegessen haben, nie wieder in unserem Leben irgendwie darauf Bock kriegen, kann man sich ja überlegen, wie das mit Beziehungen ist, ne? Wobei ich auch keine sexuelle Gewalt mit einer Thunfischpizza vergleichen wollte. Man hat irgendwie wirklich immer das Problem.
Ja, man hat total, ja, man hat ein Problem, dass man Angst hat zu bagatellisieren, ne? Ich verstehe das total. Mir geht es auch so bei den Fragen.
Genau.
Von vornherein habe ich mir überlegt, welche Fragen ich stelle oder zu dem Thema. Man hat wahnsinnig Angst, es zu bagatellisieren und trotzdem muss man es irgendwie abgrenzen.
Genau, und wir haben ja auch bedrohliche und katastrophale Ereignisse in unserer Alltagssprache aber besprechen. Das führt immer zu einer Bagatellisierung irgendwie. Deswegen, das ist es irgendwie. Aber es geht ja darum, ja, dass wir es alle verstehen irgendwie.
Genau, und der Vergleich mit der Thunfischpizza macht ja nur deutlich, wenn das schon passiert,
genau,
kann man sich knapp vorstellen, wie es ist, wenn es dann sexualisierte Gewalt in der Kindheit gab. Das ist ja noch potenziert mit 4 Milliarden, 100.000 Millionen.
Ganz genau, das ist, glaube ich, die exakte Zahl.
Ich glaube auch, die habe ich nachgelesen.
Ja, cool. Genau, was da auch passiert innerhalb dieser schwierigen Beziehungsmuster, ist die Reviktimisierung. Das ist häufig etwas, was Betroffene noch mehr belastet, weil es nicht selten ist, dass Betroffene Situationen aufsuchen, nicht bewusst, aber eben als Muster erkennbar, wo das Gleiche wieder passiert. Das
hat man ja tatsächlich mal gehört, in einem Haushalt, in dem geschlagen wird.
Ja.
Wenn ich als Kind geschlagen werde, gibt es irgendwie eine Chance, dass ich selbst erschlage oder dass ich selbst wieder zumindest in einem gewalttätigen Haushalt im Erwachsenenalter bin.
Genau, das wäre, was du gesagt hast, wäre Viktimisierung anderer.
Mhm.
Und das passiert natürlich, wenn ich gelernt habe, wenn ich als Eltern wütend bin, dann dresche ich einfach rein. Dann mache ich das natürlich auch, wenn ich Eltern bin.
Genau. Und auch da möchten wir sagen, das machen natürlich nicht alle.
Nee, genau, das machen nicht alle.
Aber es gibt diesen Fall.
Genau, es ist ein naheliegendes Muster, was man schon, und das muss ich auch sagen, das muss man schon auch aktiv durchbrechen. Also es ist sehr selten, dass Leute nur Gewalt erlebt haben und dann ganz friedliche Menschen werden. Das ist wirklich der seltene Fall. Und diese Reviktimisierung ist aber häufig eben etwas, genau, dass man eben Muster wiederholt, auch bei sexualisierter Gewalt, dass man sich wieder sexualisierter Gewalt aussetzt. Und das sind so zwei Sachen. Das eine ist, man hat nicht gelernt, sich zu schützen, logischerweise. Gerade wenn ich als Kind lerne, meine Grenzen sind scheißegal, dann reproduziere ich das logischerweise. Und es gibt aber noch so eine andere Sache, die auch zu großer Schuld und Scham führt. Und zwar, irgendwie habe ich auch über die Zeit oft gelernt, dass das okay ist, dass ich das auf eine Art verdient habe und das fühlt sich richtiger an.
Richtig an.
Als wenn ich zum Beispiel gut behandelt werde.
Mhm.
Genau, und das ist auch ein Symptom oder eine Folge von solchen Situationen, ja, die natürlich fatal ist für mein weiteres Leben, ne? Und die zu so vielen schlechten Erfahrungen führt einfach, die dann immer wieder auch so ein furchtbares Selbstbild bestätigen.
Mhm.
Das ist eine wirklich schwere Erkrankung, die ganz viele kleine Teufelskreise beinhaltet einfach.
Mhm.
Genau, dann spielt auch bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung die Somatisierung eine große Rolle. Und das finde ich auch in der Praxis. Das ist etwas, was eben über die posttraumatische Belastungsstörung hinausgeht oft. Also nicht, dass auch jemand mit einer einfachen posttraumatischen Belastungsstörung Migräne oder ähnliches haben kann, aber bei Menschen, die dieser chronischen Gewalt ausgesetzt waren, ist es häufig so, dass die viele Körpersymptome haben. Seien das gastrointestinale, seien das Schmerzen, auch chronische Schmerzen, auch vor allen Dingen Schmerzen im Intimbereich. Da gibt es mannigfaltige Erkrankungen. Dann ist die eigene Körperwahrnehmung auch oft gestört. Also ich kann meinen Körper auch oft gar nicht so sehen, wie er ist und ich fühle ihn auch nicht so, wie er ist. Genau, und verschiedene andere sexuelle Symptome und sexuelle Störungen, Funktionsstörungen auch können eben da auftreten. Und das muss ich sagen, das haben fast alle. Ich kann mich an keinen chronisch traumatisierten Patienten, Patientin erinnern, der nicht auch darunter gelitten hat. Genau, und das ist auch super oft fehldiagnostiziert. Ob das dann Reizdarm ist oder was weiß ich, haben sie Stress? Also das wird ganz selten auch mit Trauma assoziiert.
Ich habe auch gehört, dass vor allem die Dunkelziffer ganz hoch ist, ne? Weil die Leute...
Ja, Menschen, die das haben, sind Überlebende. Das ist ein Überlebensmechanismus und das sind natürlich belastende Symptome, aber ohne diese belastenden Symptome wären diese Menschen wahrscheinlich tot. Das muss man einfach mal so klar sagen. Und deswegen ist es auch so eingeordnet in ein generelles Funktionieren oft. Mhm. Und gerade bei komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, das sind oft Meister, Meisterinnen des Funktionierens. Mhm. Und das ist auch häufig, dass die hochfunktional durchs Leben kommen, dass die Karriere machen, Abitur, wirklich große Leistungen vollbringen, auch kognitive Leistungen vollbringen. Und dann erst, was weiß ich, mit dem Auftreten der ersten Schwangerschaft oder irgendwelchen kritischen Lebensereignissen, dann die Symptomatik so weit sich zuspitzt, dass wirklich sowas wie ein Zusammenbruch stattfindet. Und all die, die funktionieren, da sind so viele, die nicht diagnostiziert sind. Das ist auf jeden Fall so.
Ja, klar, weil es macht natürlich auch ein riesiges Fass auf, ne? Du funktionierst, du merkst aber irgendwie eine kleine Veränderung oder ein kleines einschneidendes Erlebnis wirft mich irgendwie sehr aus der Bahn. Das ist die Folge, ich muss noch besser funktionieren.
So ist es.
Das heißt, unsere Psyche ist ja nun wirklich einfach genial in der Hinsicht, aber dann auch irgendwie hinderlich, weil sie dir halt nicht sagt, nee, Moment, du hast gar keine Magenschleimhautentzündung, weil du Stress hast. Du hast eine Magenschleimhautentzündung, weil da noch viel mehr hintersteckt und dein Körper quasi schreit schon danach, nein, guck mal hier, gibt dir schon ganz viele Signale, aber man hat halt so gelernt, es zu vermeiden und man hat ja auch, hast du auch vorhin einmal gesagt, der Selbstwert ist oft nicht besonders gut. Man hat ja auch oft gelernt, dass es eben egal ist, wie es mir geht.
Ja, genau. Diese Überschreitung der Grenzen ist ja eine starke Missachtung der Bedürfnisse und da ist ein häufiger Kompensationsmechanismus, okay, dann habe ich einfach keine Bedürfnisse mehr.
Ja.
Dann bagatellisiere ich jedes meiner Bedürfnisse und das geht los bei, ich muss auf Toilette, wirklich, bis hin zu Menschen trinken den ganzen Tag nichts oder arbeiten wie ein Tier oder also ganz viele super aversive Sachen, wo jeder gesunde Mensch sagen würde, hör mal, mir geht's gerade nicht gut, wird überhaupt nicht erstmal wahrgenommen, weil eben dieses früh erlernte, wie du dich fühlst, das ist wirklich scheißegal, dazu führt, dass man diese Fähigkeit sich abtrainiert hat einfach.
Beziehungsweise dann, wenn du in Kriegssituationen bist, ist es ja auch scheißegal, weil wenn du kämpfst, ist es auch egal, weil es geht um die Sache. So, du stellst dich dahin, um dich erschießen zu lassen, weil du für eine Sache kämpfst, da ist ja egal, ob du jetzt Angst hast, das zählt nicht, die ist egal, die also wird nicht wahrgenommen.
Genau, und da ist auch die Art und Weise, es ist egal, ob du Folter nimmst, ob du Haft nimmst, ne? Ob du sexuelle Gewalt nimmst, es ist immer dieses, deine Empfindung von nein, stopp, hier ist meine Grenze, ich will das nicht, ist komplett scheißegal.
Ja. Hast du noch weitere Symptome oder?
Genau, dann gibt es noch, das ist der letzte Punkt hier, die Veränderung der Lebenseinstellung und das ist auch sehr unterschiedlich je nach Person, aber es ist eine sehr starke Verzweiflung, einhergehend mit einer Hoffnungslosigkeit. Eine Entfremdung kann da sein. Das ist so dieses, ich fühle mich, egal in welchem Zusammenhang mit Menschen ich mich befinde, ich komme mir immer vor wie der Alien. Ich bin immer das Minus. Ich bin immer jemand, der irgendwie hier nicht sein sollte. Dann gibt es ein ganz, ganz starkes Misstrauen. Also ich kann nicht nur niemandem vertrauen, sondern ich wähne auch hinter jedem einen Feind. Das ist auch sehr, sehr hinderlich. Also das ist wirklich etwas, was Menschen so massiv einschränkt, was ganze Biografien zerstört einfach. Dann gibt es das auftretende Leeregefühl. Das ist auch was, was Menschen, die das nicht haben, überhaupt nicht nachvollziehen können. Wenn man denen sagt, ein Leeregefühl, dann sagen die immer, hä, was soll das sein? Und Menschen, die davon betroffen sind, sagen sofort, ja, habe ich. Weil das ist, man könnte ja sagen, es ist so nichts. Das ist es im Grunde auch, aber es ist äußerst aversiv. Mhm. Genau, und dann gibt es auch noch die emotionale Taubheit. Das ist auch was sehr, sehr Einschränkendes, was vor allen Dingen auch in der Weitergabe über die Generationen hinweg eine große Rolle spielt. Also Menschen, die chronisch traumatisiert sind und die mit einer emotionalen Taubheit zu kämpfen haben, können sehr, sehr selten anderen Menschen gegenüber liebevoll sein. Und das führt eben dann wieder, wenn die zum Beispiel Kinder haben, dazu, dass da auch Probleme auftreten. Genau.
Okay.
Das war's.
Ja, ich würde sagen, ist genug.
Ja, genau. Aber das erklärt vielleicht auch wirklich, dass es eine eigene Diagnose braucht.
Ja, eine eigene Diagnose wert ist, ne? Absolut. Ja. Also die Notwendigkeit wird absolut klar, finde ich auch. Wie ist denn die Differenzierung zu anderen Störungen?
Ja, häufig genannt ist da eben die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und da gibt es auch in Laien und Fachkreisen immer wieder die Diskussion drüber, ob denn das überhaupt was Unterschiedliches ist.
Aha.
Da muss man sagen, empirisch zeigt sich das schon als unterschiedlich. Also es gibt eben Menschen, die bestimmte Symptome, die zu einer posttraumatischen Belastungsstörung gehören, nicht haben, die aber das Vollbild einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben.
Mhm.
Und umgekehrt gibt es eben auch Menschen, die eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung haben und die zwar Überschneidungen mit Menschen haben, die eine Borderline-Diagnose haben, aber da fehlen eben dann auch entscheidende Hinweissymptome.
Ja.
Um da ein Beispiel zu nehmen, das Wiedererleben zum Beispiel oder Dissoziation können bei einer Borderline-Erkrankung fehlen und sind aber hinreichend, um eben eine Traumafolgestörung zu diagnostizieren. Und umgekehrt gibt es eben auch Menschen mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, die sich meinetwegen selbst verletzen, die unter chronischer Suizidalität leiden, wo man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, das ist eine Borderline-Störung. Denen fehlt aber die Instabilität oder diese instabilen Muster im Affekt, in den Beziehungen und auch im Selbstbild. Das kann durchaus sein. Und deswegen, also ich glaube, es gibt einen großen Teil, der sich überschneidet von beiden Störungen. Und es gibt viele Menschen, die entweder beides haben, also das gibt es eben auch, es gibt welche, die beides haben, es gibt welche, die eine Traumafolgestörung haben, die sehr ähnlich ist zur Borderline-Erkrankung. Und es gibt Borderline-Erkrankte, die viele Symptome mit Traumatisierten teilen, aber eben nur die Diagnose Borderline haben. Und in der Praxis macht eben diese Unterscheidung deswegen trotzdem noch Sinn.
Ja.
Es gibt aber auch Fachmenschen, die sagen, nee, das ist Quatsch. Das ist ein und dieselbe Störung. Und wenn Leute nicht wiedererleben oder nicht erinnern, dass ihnen etwas Traumatisches zugestoßen ist, dann liegt das in den ersten Lebensjahren und wird also von Natur aus nicht erinnert. Das ist aber eine These, die kann man im Grunde, ich habe auch jetzt nochmal drüber nachgedacht, weil ich habe dann ganz schnell, naseweiß wie ich bin, habe ich gesagt, ja, da bräuchte man halt prospektive Studien. Und dann habe ich aber nochmal praktisch nachgedacht und mich gefragt, wie soll so eine prospektive Studie aussehen? Also man kann ja nicht jetzt, was weiß ich, 1000 Kinder untersuchen und dann sagen, ach guck mal, die einen erleben sexuelle Gewalt. Mal gucken, ob die jetzt nur eine Traumafolgestörung kriegen oder auch eine Borderline-Störung. Also man müsste ja, also das kann man natürlich so aus ethischen Gründen nicht machen. Und selbst wenn man irgendwie die Situation hätte, dass Leute durch eine Naturkatastrophe oder so an sich also ein Trauma erlebt haben und man die irgendwie als Gruppen untersuchen könnte, ist ja trotzdem die Erfassung, was erinnern die noch und was haben die wirklich jetzt in den ersten zwei Lebensjahren erlebt? Das kann man ja auch gar nicht erfassen.
Wie soll man also, das? Ist denn die Behandlung extrem unterschiedlich zur Borderline-Störung und zur komplexen posttraumatischen Belastungsstörung?
Ja, schwierige Frage. Da muss ich sogar, also da überlege ich so ein bisschen, sogar ich muss überlegen. Nee, aber das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wenn ich jetzt an meine Praxis denke, ich behandle natürlich symptomatisch und wenn jemand selbstverletzendes Verhalten hat, dann ist mir ehrlich gesagt egal, was die F-Diagnose dahinter ist oder im neuen ECD-11 die, 6b oder so, das heißt da alles neu, das wird mich verrückt machen.
Oh, das wird dich verrückt machen, ja.
Ja, genau, ich werde wahnsinnig. Ich werde noch in 30 Jahren, wie ich heute noch in D-Mark umrechne, werde ich in 30 Jahren noch die F-Diagnosen sagen. Ja, genau, also wir behandeln ja sozusagen je nachdem, was für die Menschen am belastendsten ist, symptomatisch. Aber es ist schon für die Behandlung sehr, sehr wichtig, dass ich zum Beispiel erkenne, ob jemand eine Traumafolgestörung hat, weil dann muss ich das Trauma konfrontieren. Also
ach ja, natürlich. Und bei der Borderline, ja, natürlich, bei der Borderline-Störung musst du kein Trauma konfrontieren. Absolut, hast du recht.
Genau, und da habe ich auch so ein bisschen dieses Problem, weil das ist natürlich ein akademisches Problem und haben wir jetzt diese Diagnose oder nicht oder sind es zwei verschiedene oder ein und dieselbe, aber für mich in der Praxis ist unerheblich, wenn jemand in den ersten zwei Lebensjahren, sagen wir jetzt mal random auch diesen Zeitraum gewählt, ein Trauma erlebt hat, entweder Vernachlässigung oder eben Gewalt oder ähnliches, das aber nicht erinnert, dann ist auch die Frage, dann kann ich das nicht konfrontieren, dann kann ich das auch im Grunde nicht behandeln und dann bleibt mir nur übrig, die Symptome zu behandeln einfach.
Ja, da hast du, ja klar.
Und deswegen in der Praxis macht es in dem Fall dann halt nicht so viel Sinn, diese Unterscheidung zu machen, aber generell muss ich die Priorisierung nach den Symptomen stellen Und ja, wenn ich eben Trauma und Wiedererleben habe, Flashbacks, Vermeidung von Situationen aufgrund von einem Trauma, dann muss ich das behandeln. Und alle Störungen, die damit einhergehen, wie zum Beispiel diese affektiven Störungen, diese Dysregulation der Emotionen, wenn ich da jetzt sage, das ist nur eine Depression und das immer wieder sozusagen auf dieser Matrix behandle oder auf dieser Oberfläche, sage ich mal in dem Fall, wobei man nicht sagen kann, das eine wäre tiefschürfender oder vielschichtiger als das andere. Aber wenn ich eben nur diese depressive Symptomatik behandle, aber ein Trauma die Ursache ist, dann kann ich leider auch nicht gesunden.
Ich wollte gerade sagen, dann kannst du nicht heilen, weil das Trauma nicht geheilt ist, ne?
Genau, und das kann dann auch sein, das passiert in der Praxis auch oft, dass eben Symptome dann zurückgehen. Also wenn ich ganz viel positive Aktivitäten aufbaue und ganz viel Situationsanalysen von dysfunktionalen Interaktionsmustern mit anderen mache und so weiter, dann kann das sein, dass eine depressive Symptomatik quasi zurückgeht. Aber wenn eine Traumafolgestörung die Ursache dafür ist, dann wird das immer wieder kommen. Und das ist häufig in der Praxis, ist das schlecht diagnostiziert und wirklich ein langer, langer Leidensweg, den Menschen dahinter sich legen müssen, bis irgendjemand mal auf die Idee kommt, da diesen Zusammenhang zu stellen.
Ja, wie ist denn die Behandlung, wenn du dann die Diagnose gestellt hast? Wie sieht denn so eine Behandlung aus?
Die Behandlung von der posttraumatischen Belastungsstörung und von der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung oberflächlich betrachtet ist eigentlich dieselbe. Mhm. Also ich mache auch da Psychoedukation. Ich muss Leuten erklären, was das für Symptomatiken sind, wie die zusammenhängen, warum die aufrechterhalten werden.
Darf ich kurz dazwischen? Wahrscheinlich merken die dann auch erst, was alles noch an Symptomen dahinter steckt. Das hast du vorhin, glaube ich, sogar einmal gesagt. Ja. Aber nur dann merken die, ach so, mach ich auch. Ja, Mist, mach ich auch. Interessant, okay?
Genau, ich hatte das bei dem Beispiel Vermeidung, wo viele dann sagen, nee, ich vermeide eigentlich gar nichts. Und man dann sagt so, und Menschenmengen? Ja, die Menschenmengen, sie sind wohl bescheuert. So, ne? Ich würde niemals irgendwo hingehen, wo Menschen mich berühren. Mhm. So, ne? Oder dann fragt man, und Gynäkologe? Ja, war ich seit 10 Jahren nicht mehr. Ne? Also, aber die Menschen gewöhnen sich sehr schnell an so etwas. Und das betrifft auch die anderen Symptome. Auch diese anhaltende Wahrnehmung von Bedrohung ist auch insbesondere bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, wird das nicht erwähnt von den Menschen, weil eben im Gegensatz zur einfachen posttraumatischen Belastungsstörung oft kein Vorher besteht.
Ja.
Also wenn ich in einer Umgebung als junges Kind bin, die einfach nur von Bedrohung gekennzeichnet ist, dann habe ich ja keine Referenz. Ich kann ja nicht sagen, ja, ich habe mich unsicher gefühlt, weil ich kann ja gar nicht sagen, wie es ist, sich sicher zu fühlen einfach.
Ja.
Also das habe ich auch, ich arbeite oft auch mit geflüchteten Menschen, die natürlich auch nochmal eine ganz andere Umgebung haben und die viel Folter, Krieg, Sklaverei und Ähnliches erleben. Und da ist es so, habe ich mal jemanden gefragt, ob er aversive Ereignisse wie Bedrohung mit Waffen erlebt hat. Und der so, nee. Und ich war so völlig verdattert irgendwie und habe gesagt so, okay, habe nochmal geguckt, weil ich dachte, ich hätte über das Heimatland eigentlich mich gut informiert. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn mit diesem Bürgerkrieg? Und war dann schon so leicht verunsichert, weil ich dachte, habe ich das falsch verstanden oder hat das gar nicht das ganze Land betroffen oder so, ne? Mhm. Also ich kenne mich ja auch nicht, also ich sag mal, historische Zusammenhänge sind jetzt nicht Teil meines Studiums oder so. Und dann sagt er, ja, doch, also Bürgerkrieg halt die ganze Zeit so, ne? Und ich so, ja, aber ist es denn im Rahmen dessen vorgekommen, dass sie sozusagen Teil von Kampfhandlungen waren? Und er so, hä? Nee. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, sie sind noch nie mit einer Waffe bedroht worden. Und dann meinte er so, ach so, Sie meinen so Machine Gun Fire. Ja, nee, das war halt täglich. Nee, das war immer die Frage, ob man halt zurückkommt, weil also, ich sag mal so, und dann hat er so die Hälfte seiner Familie aufgezählt, die halt alle erschossen wurden, zufällig beim Weg zum Bäcker, den es natürlich nicht gab in solchen Strukturen, aber um irgendwelche Besorgungen zu machen. Und da ist es eben auch so deutlich dieses, der hätte das gar nicht erwähnt. Weil der hat keine Referenz.
Ja, ja, der hat das nicht als Gewaltakt irgendwie angesehen. Ne?
Der hat das als völlig normal angesehen.
Ja, ja, ja.
Genauso wie wir es auch als völlig normal ansehen, dass wir irgendwie vom Auto angefahren werden können, weil wir Autos wahnsinnig präsent haben hier. Da würden wir ja auch nicht sagen, ja, das war wirklich schlimm. Ich musste immer warten, bis es grün wird, bis ich überhaupt weitergehen konnte. So, ne?
Ja, ich finde, es wird auch manchmal klar, wenn man nach Ägypten oder wo auch immer hinfährt und dann sind am Flughafen schon überall, ist eine große Waffenpräsenz. Fällt mir das total auf.
Ja.
So überall stehen Leute mit Maschinengewehren, überall ist Polizei und ich glaube, die natürlich da leben, die sehen das gar nicht mehr.
Nee, genau. Also da war es halt auch so, dass er dann, für ihn war das wie Regenwetter.
Ja.
Also heute wieder viel Machine Gun Fire.
Ja.
Und da kann man natürlich dran sehen, diese Person hätte sich ja nicht bei mir in die Praxis gesetzt und gesagt, entschuldigen Sie, ich habe ein großes Problem, wir müssen mal darüber sprechen. Meine gesamtes Aufwachsen und Kindheit und auch die Hälfte meines Erwachsenendaseins war davon gekennzeichnet, dass ich permanent hätte erschossen werden können. Das hätte diese Person Person gar nicht als Problem definieren können. Und das führt natürlich häufig dazu, dass das nicht benannt wird. Und das trägt auch wiederum dazu bei, dass es nicht behandelt wird, weil es übersehen wird. So, da kann ich auch immer nur sagen, in der Praxis, bei allen therapieresistenten Störungen, also Depressionen, die so gar nicht beeinflussbar sind, oder Essstörungen, die gar nicht mehr weggehen, oder so Selbsthass, der wirklich sehr, sehr persistierend ist, da sollten wir immer nochmal genau gucken und auch gerne nach 10, 20, 30 Stunden auch immer gerne nochmal Diagnostik machen. Es gibt sehr häufig Situationen, wo man erst nach vielen Jahren Diagnosen stellen kann. Komme ich auch gleich nochmal drauf, warum das so ist, weil das ist schon ein Hinweis darauf, dass vielleicht ein Trauma vorliegen könnte, was wir übersehen haben. Auch wenn Störungen immer wieder kommen, dann muss man schon nochmal genau gucken und vielleicht nochmal die Kindheit genau durchgehen und vielleicht auch nochmal andere Verwandte dazu befragen oder gucken, ob man Freunde von früher nochmal befragen kann. Weil häufig ist es so, dass man selber das gar nicht mitbekommt, aber eben erst durch die Reaktion von anderen. Genau, ja, genau. Ich vergesse immer zu atmen.
Ja, das ist ja auch ein Thema, finde ich, was sehr atemlos. Also mir geht's, ich verstehe das.
Ja.
Es ist ja auch ein Thema, was sehr intensiv, sag ich mal, ist.
Ja, das ist so.
Aber wir waren bei der Behandlung.
Genau, also von der Sache her wird es genauso behandelt wie eine einfache traumatische Störung. Das heißt, ich kläre die Leute auf, ich gebe ihnen Emotionsregulationsmechanismen oder Stabilisierungsmechanismen an die Hand.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, das sind zum Beispiel Techniken, mich wieder ins Hier und Jetzt zu holen, mich von sich aufdrängenden Erinnerungen wieder zu distanzieren. Das sind häufig so imaginative Techniken. Es können aber auch ganz praktische Sachen sein. Also man kann zum Beispiel aufstehen und hüpfen mit Patienten. Man kann zum Beispiel so Kamera-Zoom-Techniken einführen, dass man sozusagen sich so innerlich von seinem Erinnerungserleben distanzieren kann, indem man rauszoomt. Man kann die Beobachterperspektive einüben. Und da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, die eben die Patienten nicht so hilflos dastehen lassen, diesem schaurigen Erinnern gegenüber, weil darum kommen wir nicht herum. Und das ist dann eben die konfrontative Phase. Da ist es so, wir haben ganz verschiedene Therapierichtungen, die konfrontativ sind. Da sei es das EMDR, es gibt aber auch die IRRT-Therapie, es gibt verschiedene psychodynamische Verfahren, die konfrontativ sind. Es gibt auch im Rahmen von Schematherapie Traumakonfrontationsmöglichkeiten. Genau, es gibt eben in ganz vielen verschiedenen Therapieformen verschiedene Art der Konfrontation, welche ich mir davon aussuche. Alle haben sich da als wirksam erwiesen, ist darum im Grunde egal. Also es geht darum, das ist immer so ein bisschen so eine Sache, als könnte ich es mir jetzt aussuchen. Ich suche jetzt A, einen Therapieplatz bei einem Therapeuten, Therapeutin, die weitergebildet sind in Traumatherapie. Und dann von denen allen gucke ich dann noch, wer macht denn IRT und wer macht denn eher psychodynamisch oder sonst irgendwie was. Also so ist natürlich die Praxis nicht. In der Praxis kann ich froh sein, wenn ich irgendjemanden finde, der vielleicht schon mal was von Trauma im spezielleren Sinne gehört hat. Aber nur für das, wenn euch Sachen angeboten werden oder wenn ihr selber überlegt, ob ihr zum Beispiel Fachkliniken aufsucht oder so. Es ist einfach wichtig, dass konfrontiert wird, in welcher Form auch immer. Also auch zum Beispiel beim EMDR, was ja so mit Augenbewegungen einhergeht, Eye Movement Desensitization Reprocessing, da ist es zum Beispiel auch so, dass sich das zwar als wirksam erwiesen hat, aber man diesen Mechanismus, warum jetzt diese Augenbewegungen dazu wichtig sind, den hat man nicht entschlüsseln können. Und meine heimliche Theorie ist ja auch einfach, dass das allen Beteiligten ja so den Schneid gibt, zu sagen, hey, wir konfrontieren das jetzt auf jeden Fall. Weil wir haben ja dieses Zusatztool der Augenbewegung, was es irgendwie besser erträglich macht oder so. Und der wirksame Mechanismus wird die Konfrontation sein einfach. Genau, und dann geht es eben darum, die Ergebnisse zu stabilisieren mit einer sehr guten Rückfallprophylaxe. Genau. Auch da ist es so, dass häufig auch nochmal nachgearbeitet werden muss quasi. Also das ist auch nicht so, wenn ich das jetzt hier so darstelle, klingt das sehr statisch, so als würde man das mal eben in 25 Stunden da abreißen. Also es kann auch sein, singuläres Trauma habe ich schon in 25 Stunden behandelt. So. Also das muss auch nicht immer alles ewig dauern. Aber es ist eben schon so, dass gerade bei komplexen Traumatisierungen, gerade das Erinnern ist schwierig und manchmal kommt hier noch was und manchmal ist ein neues Lebensereignis, was noch andere Situationen ins Gedächtnis zurückruft. Und da ist es häufig so, dass man auch nochmal wieder reingehen muss in die Konfrontationsphase. Das ist auch nicht schlimm, also es ist dann kein Rückschritt oder so, sondern man muss hier sehr behutsam vorgehen und vor allen Dingen, und das gilt für die, das gilt eigentlich für jede Behandlung, aber besonders bei der KPTBS, Geduld. Die Behandlung braucht wahnsinnig viel Geduld. Und also das geht vor allen Dingen an alle BehandlerInnen raus, die zuhören. Setzt euch nicht unter Druck, setzt eure Patienten nicht indirekt unter Druck. Das braucht Zeit.
Ja, kann man sich ja auch vorstellen, weil das über einen langen Zeitraum ja passiert ist, das Trauma.
Auf jeden Fall.
Das kann man, glaube ich, nicht zack, ach so, jetzt habe ich zweimal darüber gesprochen und wir haben uns konfrontiert. Super, oder 20 Mal oder so. Da gibt es ja wahrscheinlich immer wieder andere Schichten, wie man das Trauma auslegen kann, wie man das Trauma bewältigen kann, wie das Trauma erlebt wurde. Es gibt 1000 verschiedene Situationen, in denen das Trauma erlebt wurde. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das Zeit braucht.
Genau, oft sind es auch so Distanzierungsprozesse. Also wenn ich also ein junger Erwachsener bin, dann bin ich meistens aus meinen familiären Zusammenhängen auf gar keinen Fall raus. Und dann fällt mir das wahnsinnig schwer, zum Beispiel zu sagen, ey, ihr habt wirklich versagt, ihr habt mich nicht beschützt, ihr habt Scheiße gebaut. Wenn ich zum Beispiel, wenn es nur so eine simple Sache ist, wie finanziell abhängig bin. Und das ist nicht nur, dass ich das dann nicht offen sagen kann, sondern häufig sind das auch innere Verbindlichkeiten, die ich dann eingehe und die mir nicht ermöglichen, mich so gut zu distanzieren, dass ich bestimmte Kognitionen von, ach, dann werde ich wohl selber schuld gewesen sein, wirklich gut bearbeiten kann. Und deswegen, das kann sein, dass ich das wirklich zu mehreren Zeitpunkten in meinem Leben nochmal wieder machen muss oder sollte oder davon profitieren würde einfach. Und das ist gar nichts Ungewöhnliches.
Ja, ich finde es alles sehr, 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 sehr spannend. Jetzt wird mein Mann zu Hause denken, ah, oh, jetzt Anna schon wieder, weil ich die ganze Zeit oft in Superlativen rede. Aber ich finde es sehr spannend. Ich finde es sehr wichtig zu diagnostizieren, wichtig zu behandeln. Ich finde das krass, dass es diese Dunkelziffer gibt. Das ist natürlich irgendwie auch für die Leute sehr belastend natürlich, auch für PatientInnen und auch für wahrscheinlich Behandelnde? Ist es bestimmt auch ein sehr anstrengender Prozess, weil man ja nicht leicht und nicht schnell Fortschritte sieht, sondern da einfach durchhalten muss, wie du eben gesagt hast.
Ja, was vielleicht noch wichtig ist, warum das so langwierig auch ist, ist, weil die Störung an sich vieles mitbringt, was innerhalb von Therapien an sich zum Problem wird. Wenn wir jetzt nur das Thema Scham nehmen, häufig wird das bei KPTBS auch als toxische Scham bezeichnet, weil die Menschen eben so sehr das verinnerlicht haben, dass sie sich manchmal für alles schämen, was sie überhaupt sind. Also die schämen sich manchmal fürs Atmen. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, in einer Therapie maximal hinderlich. Also ich habe Patienten, die haben so starke, verinnerlichte, kritische Stimmen, die sind wirklich wie kommentierende Stimmen, teilweise auch laut hörbar für die Betroffenen. Und die sagen bei jedem Satz, du bist zu viel, das ist bescheuert, du bist peinlich, halt dein Maul. Es gibt auch häufig innerhalb von solchen gewalttätigen Situationen die Auflage von Tätern, da darf man nicht drüber sprechen. Dafür gibt es viele Strafen auch. Und das ist gerade bei Kindern implementiert etwas, was ganz, ganz schwer wieder zu löschen ist. Und wo sozusagen der Öffnung in der Therapie immer einhergeht, dass man einen Fehler macht, dass man schwach ist, dass man peinlich ist, dass man jetzt nicht mehr zum geilen Club dazugehört, der irgendwie vom Täter irgendwie suggeriert wurde, in welcher Weise auch immer. Und das ist natürlich für BehandlerInnen schwierig, weil oft ist die auch von außen kaum zu erkennen. Also gerade wenn sie sich einfach ein Schweigen äußert oder einsilbigen Antworten, das kann mit brüllend lauten Stimmen im Kopf des Gegenüber einhergehen, die ganze Zeit brüllen, halt dein Maul. Das kann ich aber als Gegenüber ja nicht wahrnehmen.
Wie kommt man denn daran?
Ja, also gut ist, was ich so festgestellt habe, ist, wenn man sich kontrolliert selbst einlässt. Also wenn man so antizipiert und entpathologisiert, das geht vielen Patienten so das. Also wenn man so ein bisschen das ahnt und dann sagt, viele haben dann Scham oder viele haben dann auch Schuldgefühle, wenn sie die Dinge äußern, wie sie sind. Auch Schuldgefühle gegenüber Tätern sind absolut keine Seltenheit. Das ist total normal, dass das davon begleitet ist. Das ist auch das System, was viele Täter nutzen. Also es gibt ja richtige Anleitungen im Darknet, wie man Kinder manipulieren kann, zum Beispiel in dieser Art und Weise. Und davon dann einfach zu berichten, das führt bei vielen Betroffenen dann schon dazu, dass sie sagen, ja, stimmt, es kann sein, dass es darum geht.
Und es ist wahrscheinlich dann ein Riesenfortschritt, wenn dann der Betroffene irgendwann sagt, wissen Sie, die haben mich jetzt was gefragt, sie glauben gar nicht, wie die Stimmen in meinem Kopf sind,
die mir
die ganze Zeit sagen. So, das wäre natürlich ein krasser Durchbruch, ne?
Genau.
Den man hätte. Ja, aber klar, Scham kann ich mir gut vorstellen. Und auch gerade, das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gelesen, diese Schuldgefühle, die man hat, weil man sich ja nicht gewehrt hat, weil man nicht stark genug war, weil man der Schwache war und so. Das muss sehr belastend sein.
Oder gerade in so Systemen, die Täter erfinden, dass man sogar vielleicht stolz war, dass man das als positiv konnotiert empfunden hat, wenn die eigenen Grenzen überschritten wurden. Das ist ja so ein
Ambivalent. Wenn man so stark ist und das ausgehalten hat.
Also die belohnen dann viel dafür und das macht so wahnsinnig ambivalente Gefühle, dass irgendwie auch, ich finde es total klar, dass Scham die einzige Lösung dafür ist. So, es ist unsagbar einfach. Ja, und da muss ich sagen, ich würde schon behaupten, dass das eine meiner therapeutischen Stärken ist, einen warmen Schutzraum zu erzeugen, sage ich mal, wo Leuten es möglichst leicht fällt, sich zu öffnen. Aber das allein reicht oft nicht. Ich habe nicht wenige Patienten, wo nach Jahren überhaupt das erste Mal solche Themen auf den Tisch kamen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gebt da nicht auf. Versucht immer wieder, euch Personen zu öffnen. Das ist viel Arbeit, aber die lohnt sich. Und manchmal ist es auch nach Jahren noch möglich, dass man doch nochmal irgendwie an dieses Thema rangeht. Deswegen auch an die BehandlerInnen, seid geduldig. Wirklich.
Ja, und es ist wahrscheinlich wie echt bei einer Zwiebel. Man schält so eine Schicht nach der nächsten ab und man denkt irgendwie, cool, jetzt bin ich am Kern und leider war es halt eben noch nicht der Kern, sondern es war noch eine Zwiebelschicht und irgendwann aber
genau,
ist man
auf jeden
am
Fall.
Kern.
Dann haben wir natürlich noch einen zweiten sehr starken Distraktor von Therapien und zwar Suizidalität oder suizidale Gedanken. Da gibt es zwei Gründe, warum die so häufig auftreten bei komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, weil erstens Sterben ein guter Weg raus ist und das ist häufig schon innerhalb der traumatischen Situation so assoziiert. Also das ist einfach ein Schutzmechanismus der Seele, dass man irgendwann sagt, na dann sterbe ich halt. Dann ist es halt, dann ist wenigstens das vorbei. Mhm. Und dass man das dann, dass man sich darauf gut und leicht konditionieren kann, finde ich, ist total nachvollziehbar. Und dann ist es häufig so, dass dieses Scham und Schuld sich auch äußert in einem ganz, ganz starken Selbsthass. Ja, und da braucht man ja nicht weiter zu erklären, dass natürlich die Folge von extremem Selbsthass ist natürlich, dass man etwas wegmachen will. Und das hängt natürlich auch massiv mit Suizidalität zusammen.
Naja, und man hat natürlich auch so einen schlechten Selbstwert manchmal, dass man ja denkt, es ist ja eh egal, ob ich da bin oder nicht.
Genau, es ist völlig egal. Ich bin eh nur eine Belastung für alle.
Ja.
Und auch diese mangelnde Perspektive durch die starke Hoffnungslosigkeit.
Ja, und auch dann durch diese schwierige Behandlung oder durch die lang anhaltende Behandlung, ne? Ja.
Also das ist ja ein absolut zermürbender Weg. Ich kenne nicht wenig Betroffene, die 20 Jahre von einer Behandlung zur nächsten rennen. Und ich meine, dass man da irgendwann so zermürbt ist, dass man sagt, okay, ich glaube es halt nicht mehr, dass es besser wird. Das finde ich total nachvollziehbar.
Ich auch, aber wir können sagen, es ist möglich. Das müssen wir einmal nochmal kurz so rausstellen. Es ist möglich.
Es ist 100% möglich. Und das ist auch eine der meistgeführten Diskussionen, die ich in der Praxis habe, dass Leute, weil ich will einen offenen Umgang damit haben, dass Leute mir sagen, warum zur Scheiße glauben Sie denn dauernd, dass es besser wird? Also ich gehe den Leuten richtig auf den Sack damit, weil ich immer wieder sage, das wird besser werden, Sie machen das super, genauso ist der richtige Weg und natürlich werden Sie ein gutes Leben haben. Und das ist auch wirklich etwas, ich habe keine Religion oder so, aber wenn ich an etwas glaube, ist, dass Menschen gesund werden können. Das ist meine tiefgehende Überzeugung und damit meine ich wirklich, auch. Jeder Mensch. Ich meine damit, jeder Mensch kann gesund werden. Ich habe noch nie jemanden in meiner Praxis getroffen, wo ich gesagt habe, ja, du bist halt lost, du kannst dich halt einpacken oder so. Habe ich noch nie getroffen. Also nichtsdestotrotz, ich mache mir da auch keine heile Weltfantasien oder ich denke nicht, dass das Leben irgendwie ein Ponyhof ist. Das ist scheiße harte Arbeit und es dauert teilweise zermürbend lang, aber es gibt für jeden die Möglichkeit, gesund zu werden. Also deswegen, ich kann das verstehen, dass Patienten diese Perspektive nicht teilen können. Und deswegen, das führt auch manchmal zu so weirden Situationen, dass ich sagen muss, ja, glauben Sie jetzt, ich kann mein Handwerk nicht oder was? Also da werde ich manchmal richtig frech. So, dass ich wirklich so die Leute so ein bisschen ärgern muss und sagen muss, ja, wollen Sie mich der Lüge bezichtigen oder was? Ne? Weil das der einzige gemeinsame Nenner ist, auf den man kommt, dass die andere Person sagt, naja, aller gut, wenn Sie so einen unstillbaren Optimismus hier an den Tag legen, dann machen wir halt ein Stückchen weiter. Mehr will ich ja oft gar nicht von den Leuten.
Ja, aber darum geht es ja wahrscheinlich auch. Also es geht ja erstens darum, du gibst ihnen irgendwie Hoffnung, du stärkst sie, aber du bist wahrscheinlich auch die Konstante in ihrem Leben, die einfach immer sagt, ich weiß, da sind 1000 Stimmen, die sagen, du bist scheiße, aber du bist super.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist wirklich was, da muss ich mich nicht verstellen, da muss ich nichts für erfinden oder sonst was.
Nehme ich dir sofort ab, ja.
Ich habe noch nie Leute getroffen, wo ich gesagt habe, ja, du bist traumatisiert, aber du bist auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, sondern dass gerade Menschen mit komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen sind Überlebende im Sinne von…
Ja, was die schon geschafft haben.
Genau, das sind Helden. Das sind ganz wenige Auserwählte, die es geschafft haben, nicht zu sterben unter Bedingungen, wo die meisten Menschen sterben. Und deswegen, das allein ist so faszinierend. Und deswegen, ich habe so elenden Respekt vor all diesen Menschen. Klar steht das natürlich dieser Selbstabwertung extrem gegensätzlich gegenüber. Aber ja, ich kann dann da auch nicht weg von. Und deswegen, ich sage den Leuten auch mal genau, wie du es gerade gesagt hast. Ja, ich finde sie halt super. Ja, ich weiß, sie wollen das nicht hören, aber ich kann sie ja auch nicht anlügen.
Man weiß auch, sie glauben es noch nicht.
Genau.
Ich weiß, eines Tages werden sie es glauben.
So ist es, ganz genau so ist es. Ja. Dann ist natürlich also die mangelnde Fähigkeit, überhaupt Menschen zu vertrauen, ein großes Problem. Und das gibt es auch in allen Ausprägungen.
Deswegen eigentlich so wichtig, gute TherapeutInnen zu haben, ne? Und viele.
Auf jeden Fall. Und zwar welche, die wirklich gut ausgebildet sind. Deswegen auch in Bezug auf die Psychotherapie-Ausbildungsreform. Leute, Vertrauen zu Menschen aufbauen, die per se gelernt haben, Hilfe annehmen, ist das Schlimmste, was ich machen kann. Das muss man trainieren, das muss man in Praxisbeispielen trainieren, das muss man in Kursen trainieren, das muss man supervisorisch begleiten. Da kann man nicht einfach sagen, ja, mach mal ein Studium und mach ein bisschen Praxiserfahrung, dann kommt das von alleine. Das sind ganz, ganz spezifische Techniken. Deswegen, da muss ich mich auch mal totlachen, wenn ja so Leute sagen so, ja, ach, analysierst du mich hier gerade so, ganz ehrlich, der Job ist so komplex und so vielschichtig und es gibt so viele verschiedene Methoden, die ich in so vielen verschiedenen Situationen unterschiedlich anwenden muss und wo ich ein Gespür für entwickeln muss und wo ich meine Methodenvielfalt wirklich aus dem FF drauf haben muss dafür. Genau, und deswegen, das ist sehr schwer, damit umzugehen, aber auch das ist möglich zu überwinden. Auch hier ist vor allen Dingen Geduld wieder gefragt. Dann haben wir auch häufig das Problem, was ich schon gesagt habe, mit dieser Affektregulation. Es ist häufig eine ganz starke Wut und Ärger vorhanden. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie man in der Therapiesituation mit Aggressivität umgeht. Da finde ich immer günstig, authentisch zu sein und sich auch als verletzlicher Mensch zu zeigen einfach. Also ich bin auch sehr sensibel, was Aggressivität angeht. Und ich sage den Leuten direkt, Entschuldigung, sie machen mir Angst.
Ja.
Diese Art der Kommunikation finde ich unangenehm. Möchte ich nicht. Können wir das ändern? Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Können wir einen anderen Weg finden, Ihren Gefühlen Raum zu geben? Und da ist es wichtig.
Macht das die Leute nicht manchmal noch wütender?
Genau, deswegen ist die Authentizität ist wirklich das A und O.
Genau, da darfst du halt solche Sätze nicht sagen, weil du sie gelernt hast.
Genau, wenn du das so oberlehrerhaft rüberbringst, genau, das geht gar nicht. Ne? Ich habe wirklich auch Angst dann und ich sage das auch. Ne? Ich habe auch Leuten schon gesagt, Entschuldigung, ich schwitze. So, ich habe so Angst vor ihnen gerade, dass ich anfange zu schwitzen. Und das ist ganz selten, dass wenn man so die Tore aufmacht, dass Leute dann noch weiter aggressiv werden. Das ist selten. Genau, wenn das so ist, ich muss natürlich als Therapeutin oder Behandlerin nicht alles aushalten, so, ne, dann kann ich auch sagen, nee, passt mir jetzt hier nicht, dann kann man es auch vertagen. Oder man kann auch zum Beispiel mit Leuten rausgehen. Ne? Also ich renne auch manchmal mit Leuten um den Block oder mache irgendwelche 20 Liegestütze und so weiter oder verschiedene andere körperliche Übungen, die auch so ein bisschen Druck rausnehmen und so. Also das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber das steht natürlich auch einer vertrauensvollen therapeutischen Arbeitsallianz erstmal entgegen, solche Probleme. Und dann ist auch noch eine letzte Sache, die mir noch wichtig ist zu erwähnen, weil die auch so erstmal paradox wirkt. Menschen, die so viel Leid in ihrem Leben erfahren haben, entwickeln eine Angst vor der Abwesenheit von Leid. Vielleicht kann man es so am besten ausdrücken. Aber das, was wir in der Praxis dann haben, ist, die Menschen haben Angst, gesund zu sein. Weil das ein Konzept ist, was sie überhaupt nicht einordnen können. Mm. Das ist etwas, wenn ich sage, und wenn sie dann gesund sind,
oh mein Gott,
dann denken die Leute,
was mache ich dann?
What the heck redet sie
und
von?
Und auch wahrscheinlich die Angst.
Genau.
Ja, und für alle
wer bin ich
diese
dann?
Angst vor... Ich habe mir mein Leben ja gerade eigentlich recht gut eingerichtet. Was muss ich dann alles verändern?
Genau.
Was wird alles passieren? Das will ich das überhaupt, ne?
Also eine Angst auch, wenn es gut wird und ich gewöhne mich dran. Weil kurze, gute Phasen, das haben eigentlich auch die meisten Menschen und das geht auch, aber das ist auch oft was Betroffene selber beschreiben. Ja, wenn es mir gut geht, dann muss ich mir das auch irgendwie so kaputt machen. Und das wirkt auch schon wieder so selbstabwertend, aber es ist vor allen Dingen oft die Angst und dieses Gefühl, ich kann das nicht aushalten.
Ja, interessant. Den Satz habe ich auch schon öfter gehört. Nee, wenn es zu gut läuft, das ist nicht gut für mich, dann mache ich alles kaputt.
Und das kann eben durch solche traumatisierenden Erfahrungen natürlich der Fall sein, weil ich lerne, es ist eh am Ende immer scheiße und dann will ich es lieber gleich wissen. Dann will ich es lieber selber direkt in der Hand haben, wann es kaputt geht. Dann will ich wenigstens den Zeitpunkt entscheiden, wo ich leide. Und das ist halt natürlich schwierig, weil das Ziel, was ich mit PatientInnen habe, ist natürlich ein gesundes Leben. Ja. Und wenn das für die aber klingt wie die Beschreibung aus der Hölle, dann haben wir natürlich ein Problem.
Ja.
Und das sage ich häufig, weil auch Behandlung so anstrengend ist. Ne? Das ist so ein bisschen, man muss den Leuten sagen, jetzt renn mit aller Kraft in diese Richtung. Und für die Menschen fühlt es sich aber an, als würde ich sagen, auf die Klippen zu. Weil in meiner Welt ist das natürlich, hey, da wird's super, da werden wir gesund, da ist ein geiles Leben, was da auf sie wartet. Und aber für die Menschen ist das so eine abstruse Vorstellung, dass das die absolute Leere bedeutet, also das absolute Nichts im Grunde. Und das ist sehr, sehr schwer, dafür Motivation aufzubauen und auch Zuversicht, dass das was Gutes sein kann.
Mhm.
Also das kann man oft wirklich nur in der Theorie machen. Und das auch häufig so, dass ich dann die Schotten weit aufmache und sage, ich weiß genau, wie sie sich fühlen, aber ich kann ihnen sagen, ich habe heute ein gutes Leben und es ist eine super Sache. Man kann sich daran gut gewöhnen.
Ja. Ja, liebe Vero, das war eine sehr intensive Folge, fand ich, für die Gehirnerschütterung. Und ich möchte dir ganz herzlich danken. Ich habe tatsächlich das Gefühl, wir könnten jetzt noch 4 Tage aufnehmen und darüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Das Thema ist so weit. Und ja, ich kann nur von Herzen Danke sagen an alle Betroffenen und auch an alle Behandler. Können wir nur noch mal sagen, durchhalten. So, es wird besser. Die Zwiebel ist irgendwann an ihrem Kern angekommen, auch wenn es ganz viel Kraft ist. Und ich danke dir sehr für diese extrem interessante Gehirnerschütterung.
Sehr, sehr gerne.
Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Gehirnerschütterung. Mir gegenüber sitzt Vero, ich bin Anna. Das machen wir nochmal. Entschuldigung.
Wieso? Das stimmt doch alles.
Ja, aber fürs falsch rum.
Ja, stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Nicht.
Das Thema ist komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Siehst du, jetzt komme ich schon durcheinander. Das machen wir nochmal. Entschuldigung.
Sorry, kann ich dann leider nicht mehr sagen, wenn du nachfragst. Intrusionen.
Das machen wir nochmal. Entschuldigung.
Oder ein Hyperarousal. Also das ist so, ich glaube, das habe ich scheiße gesagt, das Wort, warte. Oder ein Hyperarousal.
Ja. Sorry.
Macht gar nichts.
Nochmal.
Oder ein Hyperarousal.
Das machen wir nochmal. Entschuldigung. PT, posttraumatische PTDS, ne?
SD.
Nee,
Stress SD. Stress Disorder.
Stress Disorder, genau, PTSD.
Oder ein Hyperarousal. Ja.
Sorry.
Ich wusste, dass das nicht.
Das macht nichts, auch das gehört zu unserer Folge.
Aber weil
ich habe das Wort posttraumatische Belastungsstörung so geübt.
Genau, sie heißt Judith Herman.
Ne? Judith Herman.
Ja.
Sorry. Das machen wir nochmal. Entschuldigung.
Sorry, atme mal kurz.
Ja, ich bin auch ganz. Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Die ganze
Zeit. Ich glaube, dafür bin ich da.
Ja, sogar? Genau, das ist dein Job. Das muss man auch sagen, auch Vernachlässigung.
Das machen wir nochmal. Entschuldigung. Was sind die darüber hinausgehenden
genau,
Symptome?
Genau, was geht da noch drüber hinaus?
Achso, also was geht
sorry,
denn...
Sorry, ich hab dir da reingequatscht. Du musst es nochmal machen, sorry.
Das machen wir nochmal. Entschuldigung.
Ja.
Sorry.
Macht gar nichts. Sind Menschen, die das... oh mein Gott. Wie soll ich sagen? Mir fehlt das Wort. Verdammt nochmal. Möglichkeiten. Kennst du das, wenn du so ein anderes Wort eigentlich suchst, aber es kommt
aber
nicht?
Aber es kommt nicht, ja. Das kenne ich sehr gut.
Ja.
Sorry.
Macht gar nichts.